Wie reagiert der Körper in 7500 Meter ohne künstlichen Sauerstoff? Wie schätzt man Gefahren in den Bergen richtig ein? Und welche Rolle spielt Persönlichkeitsentwicklung in Extremsituationen? Der promovierte Sportwissenschaftler Dr. Stefan Gatt war der erste Mensch, der mit einem Snowboard den Mount Everest heruntergefahren ist. Er ist nicht nur Extremsportler, sondern auch gefragter Vortragender und Business Coach für Führungskräfte.
Was man bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Mein Name ist Klaus Mastallier und ich freue mich, mit Stefan Gatt über das Thema Leistung und Selbstoptimierung sprechen zu dürfen. Servus Stefan und danke für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Klaus.
Lieber Stefan, du bist Vortragender, Führungskräftetrainer, Fotograf, aber auch Extremsportler. In welchem Bereich fühlst du dich am wohlsten?
Eigentlich in allen, weil es ist die Vielfalt, die mich fasziniert und die ja das Leben so abbildet. Also das Leben ist extrem vielfältig und ich finde, die Vielfalt macht das Leben unter anderem lebenswert. Also, und was mich ganz besonders fasziniert in letzter Zeit ist, dass ich immer mehr in Richtung Persönlichkeitsentwicklung arbeiten kann, mittlerweile 6 Formate für Männer anbiete und das ist einfach eine verschiedene Arbeit.
Du warst bereits in vielen Bergen der Erde unterwegs. Was war bisher dein größtes Abenteuer?
Mit dem Absolutismus größtes Abenteuer tue ich schwer, aber natürlich fallen mir da einige Dinge ein. Einerseits die Bergung oder die Rettung von einem verunfallten Bergsteiger aus 7500 Metern Höhe, aber natürlich auch die beiden Snowboard-Abfahrten, aber auch zum Beispiel in Patagonien unterwegs zu sein und da neue Wege zu erschließen, ist voll spannend. Oder auch hinterm Haus einfach immer wieder unterwegs zu sein und neue Winkel unserer Heimat kennenzulernen, ist einfach eine wunderschöne Sache.
Wie bereitet man einen Körper auf Extremsportarten vor, zum Beispiel bei einer 8000er-Besteigung?
Also damals, das ist jetzt doch über 20 Jahre her, war es in erster Linie Beinstreckertraining und da waren die Hügel rund um den Pöstlingberg ganz oft ausreichend, diese Beinstrecke zu trainieren. Also ich war damals auch mit unserer kleinen Tochter mit der Kraxen unterwegs und der Pflasterstein drinnen, so dass wir auf dieses schwere Rucksackgewicht von 20 Kilo oder mehr gekommen bin. Und also das war auf einer physischen Ebene die Vorausbedingungen, dass das funktionieren kann. Also ich war damals wirklich fit. Also ich denke mir heute noch, also 1000 Höhenmeter in 45 Minuten so mehr oder weniger zum Frühstück zu machen, das war schon, da war ich schon wirklich fit. Also das ging halt nicht mehr. Also da müsste ich mich sicher 2-3 Jahre vorbereiten, dass ich wieder halbwegs in diese Richtung komme. Aber nachdem das Herz entsprechend trainiert ist, geht heute auch noch viel. Und ich würde heute noch viel mehr in Richtung Balance machen, viel mehr in Richtung Beweglichkeit, das, was halt jetzt meinem Alter angepasst ist. Also ich bin jetzt 54 und da merkt man einfach, dass der Körper nicht mehr ganz so mitspielt, in der Früh oft einmal da oder dort zwickt. Und da ist Yoga zum Beispiel eine gute Sache, aber eben auch Balancieren, Jonglieren und Klettern ist als Sport einfach auch eine tolle Sache, weil man Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit, Koordination und sonstiges trainieren kann.
Du hast das gerade gesagt, neben der körperlichen Leistung gibt es ja auch psychische Belastungen beim Sport. Und psychische Belastungen wirken sich bei Männern und Frauen unterschiedlich aus. Welche Unterschiede hast du erkannt bei Männern und Frauen?
Also Männer tendieren aus meiner Sicht mehr dazu, so Augen zu und durch, diese Strategie einfach durchhalten, aushalten, wahrscheinlich auch aufgrund unserer langjährigen Sozialisation für den Krieg haben wir das irgendwie mitgekriegt. Und auch sich abzukoppeln vom Körper, sich nicht zu spüren und auch über Grenzen hinauszugehen und sie dadurch vielleicht zu überlasten. Frauen sind da intelligenter, also die können viel besser ihre Grenzen wahrnehmen und haben ein besseres Körpergefühl und Körpergespür, würde ich mal sagen. Und natürlich die Ausnahme bestätigt die Regel.
Angst wahr und ernst nehmen als wichtiger Hinweis auf Gefahren einerseits, aber auch als etwas, was uns einschränkt oder hemmt. Wie gehst du persönlich bei deinen Abenteuern mit Angst um?
Also Angst ist für mich ein super Berater in dem Sinne, dass ich weiß, wenn Angst kommt, jetzt muss ich aufpassen, jetzt gilt's, jetzt muss ich echt achtsam sein. Berater aber nicht in die Richtung, da gehe ich nicht hin, sondern eher, da ist das Entwicklungspotenzial, vor allem bei mentalen, psychischen und emotionalen Herausforderungen ist Angst immer ein super Wegweiser, wo die Entwicklung liegt und wo es weitergeht, wo man sich verändern kann und wo man wachsen kann. Und von dem her ist Angst ein super Berater, um zu wissen, wo es hingeht und gleichzeitig natürlich ein Schutzmechanismus, damit man nicht irgendeinen Blödsinn macht. Und Sorge, ich würde mal sagen, das ist so die kleine Schwester von der Angst, die finde ich relativ unnötig. Also sage ich jetzt mal, weil machen wir Sorgen über etwas, das vielleicht eintritt und dann habe ich ein Problem, dann sage ich, ja, da warte ich lieber, bis das da ist, weil sonst habe ich mir eigentlich die Sorgen völlig umsonst gemacht, wenn es gar nicht eintritt.
Das ist eigentlich in allen Bereichen so, ne?
Genau. Und wenn die Angst da ist, ja, dann brauche ich mir keine Sorgen machen, beziehungsweise die schwierige Situation, dann macht es Sinn, dass ich mich damit auseinandersetze.
Felsklettern, Downhill Mountainbiken, Raften, Paragliden, das sind nur einige Beispiele für Extremsport. Was macht eigentlich den Reiz des Extremsports aus?
Also ich sehe es ein bisschen gesellschaftlich. Also gesellschaftlich gibt es einen hohen Anreiz und eine hohe Notwendigkeit als junger Mann, solchen extremen Sportarten nachzugehen, um sich zu beweisen. Das kann man natürlich auch auf einer anderen Ebene sehen, dass man sagt, uns fehlen als junge Männer, fehlen uns einfach die ganzen Initiationsriten, die es früher gegeben hat. Und andererseits gibt es natürlich schon so ein Element, wo ich sage, wenn ich extrem unterwegs bin, dann spüre ich mich einfach auch gut. Und wenn ich natürlich ein schlechtes Körperempfinden habe, dann brauche ich natürlich extreme Reize, dass ich mich wieder spüre, dass ich meinen Körper spüre und so. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich die ganzen Schwierigkeiten, die dadurch entstehen, weil Männer haben eine viel höhere Verletzungsanfälligkeit, ein höheres letales Risiko. Vor allem in den ersten, so in den zwischen Jugend und 25, 30 ist die Männersterblichkeit extrem hoch im Vergleich zu Frauen. Das haben Frauen nicht. Aber ich glaube vor allem, dass das durch diese mangelnden Initiationsriten, die uns abhanden kommen sind, gegeben ist und dem Zeitgeist, den Getränkehersteller brauche ich nicht sagen, der da voll auf Extremsport setzt und dann aus meiner Sicht doppelbödig dann eine Stiftung zur Verfügung stellt für alle diejenigen Sportler, die sich dabei fast umgebracht haben. Viel gescheiter war es, da ein gutes Persönlichkeitsentwicklungsprogramm zu machen, damit die jungen Männer draufkommen. Warum muss ich denn eigentlich so extrem unterwegs sein? Wem will ich es denn beweisen? Von wem möchte ich denn gesehen werden? Und gibt es nicht andere Möglichkeiten, da damit umzugehen, als dass ich heißbrecherische Abfahrten mit dem Radl machen muss oder mich irgendwo abstürzen muss, dass ich gesehen werde.
Gibt es was du persönlich nicht machen würdest oder wo du selber einen Guide an die Seite nimmst?
Also einen Guide an die Seite nehmen, jetzt im Alpinen kann ich mir das nicht vorstellen, aber sehr wohl einen Partner, der auf einer ähnlichen Erfahrungsstufe steht wie mir, das mache ich schon gern. Also alleine am Berg unterwegs sein, finde ich einfach eine Fahrt, weil das Erlebnis, so wie der Christopher McCandless im Into the Wild sagt, Happiness is only real when it's shared. Also dieses Miteinander unterwegs sein, das finde ich was ganz, was Wichtiges. Im Alpinen würde jetzt nicht das Gefühl haben, dass ich da einen Guide brauche, aber jemanden zweiten, mit dem ich mich austauschen kann, sehr wohl. Und sobald es aus dem Alpinen rausgeht, ja, ich würde mir heute zum Surfen lernen, würde ich mir einen Surflehrer nehmen, zum Tauchen haben wir uns auch einen Tauchlehrer genommen und gehen immer wieder mit Tauchlehrer tauchen, weil wenn man nicht ständig mit der Materie in Kontakt ist, macht Sinn, dass man sich einen Guide nimmt. Oder für einen psychotherapeutischen Prozess einen guten Psychotherapeut zu nehmen, macht total Sinn, weil man sagt, hey, be my guide. Ich kenne mich da nicht so aus, aber ich weiß, ich möchte da Herausforderungen annehmen und möchte mich da entwickeln. Und da macht Sinn, dass man sich an Menschen wendet, die mehr Erfahrung haben als man selber.
Als Alpin-Coach, wie du dich auf deiner Website beschreibst, bietest du Trainings- und Führungskräfte beziehungsweise kleinere Gruppen an. Warum gerade in den Bergen und welchen Nutzen ziehen die Teilnehmer da aus den Kursen?
Also den Nutzen definiert einmal der Kunde selber oder die Kunden selber. Also das ist mir ganz wichtig, dass man zuerst Ziele definiert, damit ich weiß, in welche Richtung möchten sie meine Teilnehmer entwickeln. Und warum Alpin? Natürlich einerseits, weil ich halt aus dem Bereich komme. Ich bin in Tirol aufgewachsen und bin seit meines Lebens in den Bergen unterwegs gewesen. Und andererseits natürlich, weil die Berge auf unterschiedlichsten Ebenen wirken. Einerseits also die urtümliche Natur, dann natürlich hast du das Thema Vertrauen immer dabei, du hast das Thema Koordination, Geschicklichkeit, also die ganzen physischen Dinge dabei. Es geht um Entscheidungen, wie werden Entscheidungen getroffen. Es geht um Risikoabschätzung und Konsequenzen, wie tue ich da. Es geht um Kommunikation, es geht oft auch um Zusammenarbeit und oft auch um Führungsthemen. Und das finde ich einfach wunderschön, dass sich da die Berge einfach so gut eignen dafür. Da habe ich echt das Glück gehabt, Bergführerausbildung machen zu dürfen, damals in frühen Zeiten. Heute ist die Bergführerausbildung eine deutlich größere Hürde, als sie damals war.
In zahlreichen Social-Media-Angeboten sind Kinder und Jugendlichen mit stereotypen Körperbildern konfrontiert. Das Phänomen der körperlichen Selbstdarstellung ist hier stark verankert. Wie nimmst du diese Entwicklung in deinem Umfeld wahr und gibt es aus deiner Sicht Strategien, hier entgegenzuwirken?
Ich sehe es in zweierlei Sicht. Und zwar einerseits habe ich das Gefühl, es ist der volle Druck da, entsprechen zu müssen, einem bestimmten Körperbild entsprechen zu müssen, sowohl auf einer physischen Ebene, wie schlank man ist, wie muskulös man ist, wie trainiert man ist, wie beweglich man ist und so weiter. Und andererseits aber auch vom Gehabe her. Und das sehe ich sehr kritisch, weil da einfach Bilder vermittelt werden, die einen Druck erzeugen, wenn es eine Bereicherung ist, ein Vorbild, wo man sagt, ja, in die Richtung möchte ich gehen, dann wäre es die positive Richtung. Aber ich erlebe es großteils als echten Druck, dem entsprechen zu müssen. Und andererseits, das Positive an dem Ganzen sehe ich natürlich, dass die Menschen dadurch draufkommen, hey, ich habe einen Körper, mit dem ich durchs Leben fahre und wenn ich mich um den kümmere, dann funktioniert er gut und dann habe ich Freude damit und dann kann ich da und dort vielleicht mehr machen oder intensiver erleben. Und das ist was, was wir teilweise in unserer Gesellschaft auch verloren haben oder dabei sind zu verlieren, diesen Bezug zu unserem Vehikel durchs Leben, zu unserem Körper. Und das ist was ganz was Wichtiges, finde ich. Und das wäre die positive Seite, aber ich sehe es leider viel zu oft als Druck und Druck ist nie gut.
Welche Bedeutung hat für dich bei all deinen Unternehmungen die spirituelle Dimension?
Eine ziemlich große. Also ich würde mich schon als spiritueller Mensch einschätzen. Also ich versuche vor meinen Touren immer so einen Kontakt aufzunehmen mit dieser Entität Berg, dem Geist der Berge, der Kraft der Berge. Und um da gut in Resonanz zu sein und vor allem mit mir gut in Resonanz zu sein und hier achtsam zu sein und ich würde mich jetzt schon als spiritueller Mensch bezeichnen, aber wenn ich jetzt mit der Organisation Kirche durchaus kritisch dem gegenüberstehe, würde ich mich als spiritueller Mensch bezeichnen, vor allem wenn ich in der Nacht auf irgendeinem Berg liege und die Sterne betrachte und man denkt, unglaublich, diese Kraft, die das schaffen konnte, ja, also unvorstellbar, ja, wie so ein kleiner Teil und dann über x Dimensionen bis dann plötzlich im Weltall und dort geht's aber wieder weiter. Unsere Galaxie im Universum ist ja auch nur ein kleiner Teil.
Und hat es explizit schon mal eine Situation gegeben, wo es, sagen wir mal, brenzlig geworden ist oder wo du in Gefahr warst, wo du jetzt irgendwie so an Gott gedacht hast oder wo du jetzt brauche ich Hilfe oder so?
Ja, immer wieder. Also wo ich mir dachte, boah, bitte helft's mir. Also einerseits auf in persönlichen Entwicklungsphasen, wo ich mir dachte, boah, das ist echt zach, wo ich da gerade unterwegs bin. Und andererseits aber auch physisch in den Bergen, wo ich gerade mit schwierigen Wettersituationen mir gedacht habe, bitte, kann der Wind jetzt nicht, kannst du nicht aufhören, bitte lass den Wind aufhören, ja, oder so. Und manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht, aber es war auf jeden Fall gut, ob das jetzt kausal zusammenhängt, weiß ich nicht, aber manchmal hat es genutzt, ja, so dieser Hilferuf nach oben, bitte, kein Wind mehr.
Ja, da die Zeit schon wieder fortgeschritten ist, zum Schluss noch zwei Fragen. Du machst ja auch wundervolle Bergfotos, die in deinen Büchern oder Kalendern zu bewundern sind. Wie schützt du deine Kamera vor der eisigen Kälte, beziehungsweise hast du Tricks, dass die Technik in großen Höhen noch funktioniert?
Also in erster Linie ist es die Batterie, die da geschützt werden möchte. Alles andere funktioniert auch bei Eiseskälte. Das ist unglaublich. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich in den letzten 2-3 Jahren viele Fotos mit dem iPhone mache. Also wo die Technik viel übernimmt, der Algorithmus, diese Bildverarbeitung, wirklich großartige Bilder machen kann. Wobei entscheidend dahinter ist immer noch das Auge des Betrachters. Sieht man das, was schön ist oder was wert ist, fotografiert zu werden. Und die klassische Kamera kommt jetzt einfach nur mehr mit, wenn ich weiß, das ist eine tolle Umgebung, eine tolle Geschichte. Oder eben in der Nacht zum Beispiel ist es auch so, dass das iPhone da nicht mit kann mit einem hochempfindlichen Objektiv. Also da gibt es schon Bereiche, wo ich sage, da ist immer nur die Kamera weit vorne. Aber so für den Alltag finde ich das iPhone einfach wunderbar. Und da geht's darum, dass ich das einfach am Körper trage und immer wieder schütze und eine Powerbank mit habe, damit der Strom nicht ausgeht.
Bist du auch in Gegenden unterwegs, nicht nur in der Höhe, sondern auch, ich sage mal, in einem Dschungel oder so, wo es relativ feucht ist?
Nein, Dschungel habe ich eigentlich kaum Erfahrung. Also da fehlt mir ein Stück weit die Erfahrung.
Also der Tiroler halt.
Ja, quasi. Genau. Ich war einmal im Amazonas, aber da hat's Handy funktioniert.
Schön. Zum Schluss noch wirklich die letzte Frage. Welche Projekte stehen in der nächsten Zeit an?
Also Projekte gibt's immer ganz viele und die Herzensprojekte, die für mich jetzt in nächster Zeit anstehen, ist einerseits so ein weiteres Format für Männer zu entwickeln. Das wird heißen Courage, mutig sein. Das wird im März wahrscheinlich stattfinden. Und im Februar möchte ich wieder mal nach Patagonien, um dort neue Bereiche zu erkunden und schauen, inwieweit die Wettergöttin uns da angenehmes Wetter schenkt, dass wir auch wirklich was machen können und nicht im Sturm und Regen irgendwo im Zelt sitzen müssen.
Lieber Stefan, danke für deine Zeit und viel Erfolg für die kommenden Unternehmungen.
Ich sage herzlichen Dank für die Einladung, Klaus.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war wieder eine Podcast-Folge Was man bewegt. Dieses Mal mit dem Extremsportler, Führungskräftetrainer und Fotograf Dr. Stefan Gatt aus Buchenau bei Linz. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Episode. Ihr Klaus Mastallier.
Was Mann bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.